Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
In der Ecke sitzt ein Jung mit einem Tüdelband, in der anderen Hand ein Butterbrot mit Käse, dass er bloß mit die Beine nicht in den Tüdel kommt und da fliegt er schon gehörig ob die Näs. Ess die Obst, die Zecht, hätte nicht wehtan, ist ein Klacks für ein Hamburger Jung. Ja, 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 Clown, Clown. Apple wollen wir klauen. Blume, Sie gucken nur, Sie unterbrechen mich
ja,
gar
Sie
nicht.
Ja, Sie können die zweite Strophe gar nicht.
Doch, wusste ich doch. Und da rasselt mit dem Dassel ob den Kanstin und der bittet sich ganz gehörig ob die Tong. Ess die Obst, die Zecht, hat nicht wehtan, ist ein Klacks für ein Hamburger Jung. Ja, 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 Clown, Clown.
Oh, Apple, Augstein, ist gut. Es ist Weihnachten, es ist fast Weihnachten. Ja, ja, und ich hatte mir eine Sache gewünscht. Eine Sache gewünscht, dass Sie nicht wieder versuchen zu singen. Es ist echt wie bei Asterix und Obelix mit Trubadix. Man muss Sie fesseln, knebeln und dann an einem Baum hochziehen.
Nein, du singst nicht. Ich muss aber singen. Und zwar deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht, weil ich dieses Lied so gerne singe, deswegen auch, sondern weil unser geliebter Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach vielen, vielen Jahren in der Bundespolitik das erste Mal etwas wirklich Lustiges gesagt. Wirklich lustig, weil er geht zum Lachen in einen tiefen, tiefen, dunklen Keller. Seine Lippen sind ganz schmal und immer zusammengepresst. Er kann gar nicht lachen. Aber jetzt hat er was Lustiges gesagt. Er hat nämlich gesagt, Fritze Merz, erzählt Tünkram, ne? Tünkram.
Was heißt Tünkram?
Tünkram, ja, das ist, wenn einer lügt.
Lügt. Also Lügen? Lügt. Oder ist es Unsinn erzählen?
Ja, beides. Es ist, ich sag mal, die Grenzen sind auch fließend jetzt bei uns da oben im Norden, ne, zwischen Tünkram und Lügen, ne? Also sag
so,
ich
quasi
mal,
links und rechts der Elbe weg.
Was? Nein.
Am Deichlein?
Blume, Sie, alter Schiedbüttel, Sie. Und das, mein ganzer Lokalpatriotismus, den ich natürlich als
Sie
Hamburger...
Sie müssen einfach, stopp. Sie müssen jetzt einfach lernen zu unterscheiden zwischen Tünkram, Tünbüttel und Tüdelbüttel.
Tüdelbüttel.
Das sind nämlich Abstufungen
Sie kann das
von
nicht
Unsinn zu Unfug.
Jetzt sagen Sie nochmal Tüdelbüttel.
Tüdelbüttel.
Tüdelbüttel. Tüdelbüttel. Tünkram.
So.
Schiedbüttel.
Das ist eine Abstufung zwischen Unfug, Unsinn und Lüge.
Ja.
So, ganz
Ach,
wichtig.
So.
Ganz
ah, ja?
Ganz wichtig. Und Nein. Das Größte...
Soll ich ganz kurz, solche semantischen... Wir In Hamburg spalten wir keine Haare. Verstehen Sie?
Das kann der Olaf Scholz auch nicht, weil
er Entschuldigung. Hat nämlich keine.
Also vergleichsweise jetzt, wenig.
Bam, das sah es jetzt aber echt.
So, stopp. Fritze Merz und die gesamte Republik regt sich auf, inklusive Fritze Merz, dass das ja respektlos sei und überhaupt böse. Und ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Bin ich jetzt schon so abgefuckt,
runtergerockt? Ich glaube, Fritze Merz, der Tünkram erzählt. Darüber können wir dann inhaltlich übrigens gleich mal reden, wer hier eigentlich mehr Tünkram erzählt. Olli Scholz oder Fritze Merz. Aber dass der da so auf die Palme gegangen ist, wie so ein kleines HB-Männchen, wo man den richtigen Knopf drückt, das zeigt natürlich oder stellt mal wieder in Frage, ist der Mann eigentlich wirklich jetzt fit fürs Amt? Ich meine, wer bei so einer Sache schon so durch die Decke geht, ich meine, bekanntlich ist der Posten nicht so ganz, ich sag mal, anforderungsfrei, sag ich jetzt mal vorsichtig, ne? Diese ganze Sendung werde ich schön so ein bisschen so norddeutsch so durch mich hier so schlawinern. Ist der dann für dieses Amt eigentlich geeignet, der Fritze?
Also es gilt ja der Sinn- und Wahrspruch aus meiner Produktion. In jedem Wahlkampf gibt es die, die provozieren und die, die sich provozieren lassen. Und der Kollege Merz, muss man sagen, gehört zu beiden Gruppen. Mal provoziert er, mal lässt er sich provozieren. Und ich finde, ein guter Wahlkämpfer gehört zu keiner Gruppe. Der provoziert nicht und der lässt sich nicht provozieren. Der zieht einfach sein Ding durch.
Blume.
Und überzeugt durch seine Charakterstärke, Souveränität und inhaltliche, wie soll man sagen, Richtigkeit. Und da, den Punkt möchte ich dann doch machen. Der geschätzte Kollege Scholz, ob nun Fritze Merz oder Olli Scholz oder whatsoever, Olaf Scholz hat diesen Wahlkampf aufgeschlagen mit einer glatten Lüge.
Halt, stopp, bevor wir da ins Inhaltliche gehen, ganz kurz. Ja, Sie weiser Mann vom Berg. Bevor wir da ins Inhaltliche gehen, will ich ganz kurz nochmal bei diesem Temperaturfragen
bleiben.
Heißt
das eigentlich, der weise Mann vom Berg, ist ja eine gängige Redewendung. Heißt das, in Hamburg und Norddeutschland gibt es keine weisen Männer, weil da gibt es keine Berge?
Das merkt man, dass sie kommen eben nicht aus Hamburg. Wir haben die Harburger Berge, da kann man sogar Skilaufen, wenn Schnee liegt.
Was ist das, die Schutthalde, oder?
Nein, jetzt hör mal auf. Stopp jetzt. Harburger Berge, kann man Skilaufen, wenn Schnee liegt. Ich weiß nicht, ich bin als Kind dort noch zum Schlittenfahren gewesen. Ich glaube, das war auch die letzte Zeit, dass da Schnee gelegen hat. Aber das
so, jetzt mal
ab.
Zum Thema.
Pass auf, zum Thema. Fritz Merz, ich sage Ihnen jetzt nur noch Fritze, ich finde es gut. Fritze Merz hat gesagt, dass die Demokratie Schaden nimmt, ja, wenn man auf diese Weise den Respekt im Umgang miteinander verliert. Das heißt, darunter macht er es auch gar nicht. Das heißt, wenn man ihn Fritze Merz nennt, ist man eigentlich so eine Art Demokratiefeind, wahrscheinlich so auf dem Level von Trump oder Putin oder Erdogan oder so, weil man ihm den nötigen Respekt verweigert. Das ist pures Snowflake-Tum, ja, das ist eine Schneeflocke, die beim ersten warmen Windstoß dahinschmilzt irgendwie. Das sind keine, Entschuldigung, altmodisches Wort jetzt, keine Steherqualitäten, keine Nehmerqualitäten, sondern das ist einfach hyperempfindlich. Ich meine, ich will jetzt gar nicht an Franz Josef Strauß oder Herbert Wehner erinnern, ja, also das, sorry.
Sie haben ja recht. Und das ist ja genau der Punkt, auf den offenkundig Olaf Scholz in diesem Wahlkampf und vielleicht die anderen Kontrahenten, Mitbewerber auch noch abzielen wollen auf das, Achtung, Glaskinn von Friedrich Merz. Denn so hat es Olaf Scholz im Bundestag auch schon mal genannt. Das heißt, einen sehr verwundbaren, wenn er denn mal getroffen wird, Punkt. Und das ja in der Tat scheint ein Muster zu werden, dass Olaf Scholz das mit ziemlich, tollen oder nicht so tollen Mitteln probiert und der andere, Friedrich Merz, berechenbar durch die Decke geht. Das sollte er ablegen, das stimmt schon. Und vor allen Dingen sollte er es ablegen, damit, noch einmal, und jetzt bin ich dran, der Scheinwerfer wieder dahin fällt, wo Olaf Scholz diesen Wahlkampf mit Lügen bestreitet. Tut mir leid. Er hat zum einen, und damit können wir vielleicht anfangen, der CDU, CSU und der FDP, Klammer auf, Klammer zu, vorgeworfen, ihre Politik führe zu Rentenkürzungen. Und nur er, der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz, könne Rentenkürzungen verhindern, hat er on the record im Deutschen Bundestag gesagt. Und das ist einfach eine Lüge. Niemand plant Rentenkürzungen aus einem ganz einfachen Grund. Sie sind rechtlich verboten. Es gibt keine Rentenkürzungen. Die Rente steigt immer. Sie steigt mal langsamer und mal schneller. Okay. Und das Tempo können Sie bestimmen, aber sie sinken nicht. Sie werden nicht gekürzt. Das macht 21 Millionen Menschen Angst gemacht. Und das ist eine Sauerei.
Ja. Gut, okay, es ist halt Wahlkampf, da wird viel Zeug erzählt, das nicht stimmt. Nee, stopp.
Das finde ich, die Grenze im Ernst jetzt, die sollten wir halten.
Ah, okay, die Grenze halten wir, aber dann ganz kurz, die Steuerpolitik der CDU. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal Wahlprogramm gelesen, mache ich sonst ehrlich gesagt gar nicht. Aber weil das jetzt so eine Hoppla-die-Hopp-Wahl ist, weil alle sagen, es steht so viel auf dem Spiel und es gibt eine Richtungsentscheidung und so, habe ich mich tatsächlich mal mit dem Wahlprogramm der CDU beschäftigt und das ist keine Lüge, was da drin steht. Einkommensteuer senken, Unternehmenssteuer senken, Pendlerpauschale steigen, Überstundenzuschläge steuerfrei, Freibetrag für Haus vererben, bla bla bla, stabile Beträge hier, keine Rentenkürzungen da und so. Kostet alles zusammen rund about 100 Milliarden Euro. Ach so, und die Schuldenbremse wird auch nicht angetastet. Und auch noch mehr Geld für die Ukraine. Das ist ein Wahlprogramm aus der Tüte des Fantasten. Das ist auch eine Lüge, lieber Herr Kollege Blome.
Jetzt mal für eine Sekunde ernst.
Das war ernst übrigens.
Ja, ich verstehe. Nein. Also ich will es jetzt auch gar nicht ins Lächerliche ziehen. Also, da werden Ziele in den Raum gestellt, politische Ziele, politische Richtungsvorgaben, die man gerne verfolgen bzw. erreichen möchte. Klar ist, das wird am Ende eine Koalitionsregierung. Also wenig, sagen wir mal, davon wird zu 100% umgesetzt werden. Moment. Und das ist etwas anderes, so etwas trotzdem in ein Programm als Ziel zu schreiben, als wenn man sagt, die Realität ist so und in Wahrheit ist sie aber anders. Wenn man sagt, der Zaun ist grün, aber er ist schwarz, ist es etwas anderes, als wenn der andere Typ sagt, ich möchte noch einen viel längeren und viel schöneren Zaun bauen. Ich gucke mal, ob es klappt.
Wir sind hier aber nicht im Logikseminar, wir sind hier nicht irgendwie so in der Philosophieschule, in der Akademie, sondern wir sind hier im politischen Raum. Und was Sie eben gemacht haben, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Er hat gesagt, das sind Ziele, die Union da aufgeschrieben hat. Das wäre so, als würde ich jetzt sagen, in meinem Wahlprogramm steht Erdbeereis für alle, freies Fahren, Urlaub auch jeden Tag für jeden unter Palmen. Ja, ist ein Ziel, sag ich mal. Ist ein Ziel, kann ich vielleicht gar nicht so erreichen dann später im Koalitionsverhandlung. Aber es ist mein Ziel, ist total legitim. Das ist super unseriös, merken Sie das gar nicht. Weil das, was die da als Ziele ausgegeben haben, ist nicht zu realisieren. Und das wissen die jetzt schon. Wo ist da der Unterschied zur Lüge? Das müssen Sie mir
also
mal erklären.
Dass es nicht zu realisieren ist, ist Ihre Behauptung. Und natürlich wäre, wenn die CDU mit allem, was sie sich wünscht, sich durchsetzen könnte, wäre ein Teil, ein größerer davon gegenfinanziert durch die Minderausgaben, zum Beispiel beim Bürgergeld, zum Beispiel an anderer Stelle bei der Flüchtlingsunterstützung, weil weniger Flüchtlinge können. Das ist eine Gleichung mit ganz viel offenen einzelnen Variablen. Das gebe ich sofort zu. Und ich finde, es ist ein Unterschied zwischen Himbeereis für alle, ja, und der Frage, ob man beim Bürgergeld grundsätzlich nochmal die Weiche neu stellt oder nicht. Das ist einfach ein bisschen komplexer. Und Sie machen es, versuchen es alles auf einen Level von...
Nein.
Das muss man ja sowieso alles nicht ernst nehmen.
Nein.
Dann muss man auch die Lüge von Herrn Scholz nicht ernst nehmen. Ich finde, das ist ein echter Unterschied.
Also ich bin nicht der Pressesprecher von Herrn Scholz und bin für seine Lügen oder Nichtlügen nicht zuständig. Ich stelle einfach fest, die CDU macht Steuerversprechungen in Höhe von 100 Milliarden. Die FDP kommt, toppt das sogar noch. Auch das Programm habe ich mir angeguckt. 188 Milliarden Euro würden die Steuerversprechungen der FDP kosten. 188. Sagen Sie mir nochmal, um wie viele Milliarden hat sich diese Bundesregierung hier am Schluss nicht einigen können? Wie viel fehlten? 3 oder 10? Oder?
Ja, irgendwas zwischen 5 und 10.
So 5 und 10 Milliarden reichten, um eine Regierung aus der Kurve zu tragen.
Haben,
und die Jungs hier kommen mit 100 bis 188 Milliarden
Sie haben,
in die Ecke.
Ich meine, das ist jetzt so
und
wahrscheinlich...
Und sagen Sie ganz kurz, ist das seriöse Politik?
Augstein, Mann, es ist wie immer die Annahme, dass Steuersenkungen Wachstum befördert und Wachstum bringt mehr Steuereinnahmen. Das heißt, diese Steuersenkungen finanzieren sich dann selber. Das ist der Grundgedanke der FDP. Und jetzt können Sie sagen, so ein Schwachsinn gilt alles nicht. Aber dann können Sie auch sagen, bitte liebe FDP, hör auf FDP zu sein. Das ist so sinnlos, wie wenn ich sagen würde, liebe Sozialdemokraten, hört bitte auf Sozialdemokraten zu sein. Das gibt es dann nicht.
Sie müssten die Kohle also, aber erstmal haben, um darauf verzichten zu können, um dann nachher mehr Wachstum zu haben. Das funktioniert hier gar nicht, das wissen Sie auch. Und was ganz lustig ist, eben die Hörerinnen und Hörer haben nicht mitbekommen, dass der Kollege Blobe eben sozusagen einen Schnitt gemacht hat, weil er wollte nämlich gerade sagen, das ist eine Ziel-Stotter-Vor-Stotter-Schnitt. Nachdenk, sammel. Und dann nochmal der Versuch, etwas nicht Begründbares zu begründen. Sie brechen sich alle Beine, weil sie einfach nicht trauen, sich zu sagen, Mann, das ist Wahlkampf. Jeder Mensch weiß, dass im Wahlkampf irgendein Quatsch versprochen wird, der nachher nicht gehalten wird.
Nein, ich wehre mich dagegen, dass Sie den Wahlkampf so runterziehen wollen. Da wird nichts versprochen, weil es auch nicht in der Hand derjenigen, die da etwas in den Raum stellen, liegt, diese Versprechen dann einzulösen. Das bisschen, glaube ich, versteht jeder Wähler, den Sie unterschätzen.
Ich hoffe, dass die Wähler eine Sache verstehen, nämlich, dass sowohl die CDU, vor allen Dingen aber die CDU, aber auch die FDP, Wahlkampf auf dem Rücken der Ärmsten, der Armen machen. Denn wenn es überhaupt eine Finanzierungsquelle gibt für die Kohle, die hier rausgeholt werden soll, dann ist es das Bürgergeld. Und das ist wirklich echt pervers irgendwie so, weil hier eine Umverteilung wieder mal stattfinden soll von unten nach oben. Bei der FDP ist es besonders krass, weil da die Bestverdienenden steuerlich entlastet werden sollen. Bei der Union ist es etwas weniger ungleichgewichtig, aber am Ende holt auch die Union das Geld bei den Ärmsten der Armen. Das ist schlicht eine Sauerei. Und deshalb ist auch dieses Programm eine Sauerei.
So, und jetzt sind Sie wirklich, also jetzt werden Sie doch Sprecher der SPD, vielleicht auch, keine Ahnung, der Linkspartei?
Sie erinnern sich, dass ich mal eine Kolumne geschrieben habe, die hieß Im Zweifel links. Und das hier, lieber Kollege Blome, ist mal wieder so eine Situation, wo ich ganz genau weiß,
ja, aber haben Sie denn
wo
gar
mein
nichts,
Herz schlägt,
haben Sie
auf
denn
der
gar
linken
nichts,
Seite.
Haben Sie denn gar nichts dazugelernt in all den Jahren? Himmel, ist alles, was ich gesagt und getan habe, vergebene Liebesmühe? Ja, Liebesmühe gewesen? Also, wenn es um die Bestverdiener und die Steuerentlastung für dieselben geht, dann geht es darum, für die letzten oberen 10% der Steuerzahler den Solidaritätszuschlag zu streichen. Der war, stimmt, das hatte was mit der, wie hieß das nochmal, Wiedervereinigung zu tun. Das ist 35 Jahre her, da hatten wir noch kurze Hosen an Augstein. Da haben die diese Steuer eingeführt.
Ikitigit.
So, jetzt möchte die FDP haben, dass die wegkommt. Ich finde, das ist sehr legitim, aber gut. Und zweitens, es wird nicht auf dem Rücken der Ärmsten, der Armen gespart. Da werden keine Sätze gekürzt oder Leute gesagt, du kriegst jetzt gar nichts mehr, geh doch verhungern, nur weil du arm bist. Sondern der Versuch, Geld im Sozialsystem zu sparen, wird dadurch unternommen, dass man sagt, wie wäre es, wenn du arbeiten gingst? Bei 1,5 Millionen freien Stellen hätten wir eine Idee für dich. Wir finden eine von den 1,5 Millionen freien Stellen für dich. Und dann kriegst du kein Bürgergeld mehr, sondern dann kriegst du Gehalt.
Das hat schon bei der Ampel nicht funktioniert. Die Ampel hat schon versucht, 5,5 Milliarden beim Bürgergeld zu sparen. Merz will jetzt 10 Milliarden beim Bürgergeld rausholen. Und es wird nicht funktionieren, weil es offenbar so leicht nicht ist und eben die Stellschrauben.
Darf ich einen Satz dazu sagen, weil es wirklich total wichtig ist?
Ja.
Die Ampel hat das probiert, indem sie, wenn man so will, die Sanktionen, also die Bestrafung in Anführungsstrichen für jemanden, der nicht in Arbeit geht oder sich nicht meldet, verschärft hat. Das bezieht sich dann ungefähr weniger als 1% der Leute. Was die Ampel nicht gemacht hat, was aber eine neue Bundesregierung zum Beispiel unter der Leitung der CDU-CSU machen würde, wäre zu sagen, wir drehen es wieder zurück auf Hartz-IV-Zustand, dass die Vermittlung in Arbeit wichtiger ist als die Weiterbildung. Das heißt, wir erhöhen den Druck auf die Leute, eine Stelle anzunehmen. Und zwar auf alle. Und das würde möglicherweise zu deutlich mehr Arbeitsaufnahme führen, als irgendwelche Sanktionen in den Raum zu stellen. Sondern, dass das Gespräch beginnt, was hast du gemacht, was haben sie gemacht, was haben wir hier frei, bitte nehmen sie diese Stelle an. Selbst wenn sie etwas unter ihrem Niveau liegt, was sie vorher hatten. So ging früher Hartz IV, Bürgergeld geht anders. Beim Bürgergeld wird gefragt, was können wir machen, um sie weiterzubilden.
Blome, wissen Sie was, das Kuriose ist doch, ich bin ja auch der Meinung, eigentlich bräuchte dieses Land irgendwie so eine Art von Ruck, ja, wenn wir uns nochmal an dieses berühmte Herzog-Zitat erinnern, von einem früheren Bundespräsidenten. Ich glaube aber, dass dieses Land keinen Ruck erleben wird, weil Merz mit seinen fantastischen Vorstellungen wird sich genauso wenig durchsetzen wie die SPD oder wie die Grünen oder wie die FDP, keine Ahnung, denn wir werden wieder irgendeine Form von Koalition haben, die jede Form von wirklich grundlegender Reform in diesem Land unmöglich macht. Das ist leider der große Nachteil unseres parlamentarischen Systems, was es ja unterscheidet vom englischen oder dem amerikanischen. Wir haben immer Koalitionsregierungen, die bewegungsunfähig sind. Ruck ist nicht deutsch eigentlich. Kann man das so sagen? Rucken ist nicht deutsch.
Aber gucken ist deutsch. Und ich glaube, alle 20 Jahre guckt Deutschland und dann auch das politische System mal darauf, ob nicht irgendwas wie eine größere Reform mal sein muss. Irgend so ein Befreiungsschlag. Und ich glaube, der muss ja gar nicht so disruptiv groß ausfallen wie mit der Kettensäge in Argentinien. Da sind wir doch weit von entfernt. Es geht um ein bisschen Richtungsentscheidung. Und ich glaube, die ist schon beinahe durch die gesellschaftliche Veränderung vorweggenommen. Das Pendel ist doch von sehr weit links auf den Weg zurück in die Mitte und dann vielleicht auch ein Stückchen in Richtung rechts. Also, wenn die Umfragen halbwegs stimmen, ist der nächste Bundeskanzler CDU-CSU Friedrich Merz. Und dann holt er sich einen Partner dazu und mit dem einen Partner wird das eine gehen oder das andere, auf alle Fälle noch eine ganze Menge auf bestimmten Feldern. Und das mag dann vielleicht schon reichen, so eine Art Ruck auszulösen. Denn in der Vergangenheit hat es ja auch geklappt. Also, ja, gehen Sie
zurück. Der Letzte, der hier wirklich was geändert hat, war Gerhard Schröder, dessen Namen man heute gar nicht mehr aussprechen darf. Und der das bezahlt hat mit seinem Amt und seinem politischen Überleben.
Und sehen Sie, deswegen, also es stimmt, ich glaube, wenn er ein Jahr länger durchgehalten hätte und nicht zu vorzeitigen Neuwahlen gerufen hätte, hätte er diese Wahlen, dann die regulären Wahlen gewonnen. Aber okay, er hat gezockt und ein bisschen und dann verloren sein Amt. Trotzdem bleibt er als Kanzler der Agenda, die gut war für einen 16-jährigen Aufschwung, in der Erinnerung. Und für anderes ist er im Bierfaschist, völlig zu Recht auch das. Aber das könnte ja auf eine beinahe paradoxe Weise etwas Gutes daran zum Vorschein bringen, dass Friedrich Merz schon 69 ist, wenn er Kanzler würde demnächst im kommenden Jahr. Dass er nämlich in Wahrheit wahrscheinlich nur eine Legislaturperiode vor sich hat. Das heißt, er kann total befreit aufspielen. Der kann machen, was er will, wenn er sich von vornherein sagt, mit fast 74 will ich gar nicht nochmal Kanzler werden. Es reicht mir eine Legislaturperiode, aber da haue ich richtig rein.
Blume, Merz will den Adenauer machen. Wissen Sie, wie alt Adenauer war, als er 63 dann endgültig aus dem Amt geschieden ist? Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. 87 Jahre, ja. Da haben wir noch fast 20 Jahre. Da kann er noch länger im Amt bleiben als Angela Merkel auf diese Weise. Und Sie sehen im Ausland überall uralte Staatsmänner, wenig alte Staatsfrauen, aber Staatsmenschen ist ja auch egal. Nein, es drohen jetzt Jahrzehnte.
Nein.
Fritze, forever.
Oh, Augstein, Sie meinen Ruck, bis er nicht mehr zuckt?
Das ist jetzt unappetitlich.
Naja, komm, also das glaubt doch keiner. Fritze Merz wird das, keine Ahnung, 4 ordentliche Jahre machen. Und dann gibt er ab. Und vielleicht gibt er ja an Markus Söder ab. Vielleicht ist das ein Deal. Vielleicht haben die einen Deal. Markus Söder ist der Nachfolger. Und der hat gesagt, Friedrich, du machst es jetzt. Und dann gebe ich dich nach 4 Jahren ins Altenheim, mach's Licht aus und werd selber Kanzler.
Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Markus Söder, wenn wir ganz kurz, noch einmal kurz wirklich den Scheinwerfer nach München richten, Markus Söder, der inzwischen wahrscheinlich der peinlichste Politiker Deutschlands ist, er war jetzt gerade in Warschau und dann hat er tatsächlich am Mahnmal für die Ermordeten des Warschauer Ghettos ein Kniefall gemacht und das war, sollte wahrscheinlich Instagrammable sein. Ich glaube, Markus denkt nur noch in Social Media Kategorien.
Aber da hat er Spaß auf.
Und boah, ging das nach hinten los. Es war einfach
gut, es
so
kopiert,
peinlich.
Es kopiert eine historische Geste von Willy Brandt, der quasi im Namen der Deutschen, ja, obwohl er nun an diesem Krieg nicht teilgehabt hat, sondern
nicht
im Exil war, um Vergebung für diese ganzen Schandtaten und Untaten.
1970 war das. Und Markus, Social Media Markus, macht daraus einfach dann, ich sag mal, dickes Like für die getöteten des Warschauer Ghettos. Das zeigt eben auch, wo das einen hinführt, wenn man sozusagen seinen moralischen Kompass im Internet verloren hat. Der Markus. Blome, können wir jetzt über was anderes reden, ganz kurz, was mir echt auf der, ich möchte mal sagen, auf der, nicht auf der Leber liegt, sondern auf der Seele liegt, und zwar nochmal die regelgebundene Weltordnung.
Das ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen. Es ist, in 3 Tagen ist Weihnachten und Sie reden jetzt von der regelgebundenen.
Ja, die regelgebundene
Weltordnung. Jetzt weiß ich, woran mich das erinnert, an die wassergebundene Wegedecke. Das ist so, das ist der Belag, den es im Parks gibt, so mit so kleinen Kieselscheinen drauf.
Ja, das stimmt.
Und wassergebundene Wegedecke.
Ja, das ist so eine Kies-Lehm-Kalkmischung. Ich weiß, so. Die regelgebundene Weltordnung ist sozusagen eins der Lieblingsthemen unserer geliebten Außenministerin. Das ist sozusagen das einzig Gute wirklich an diesem Regierungswechsel, dass Annalena Baerbock demnächst keine Außenministerin mehr ist, Klammer zu. Ich komme deshalb zu dem Thema, weil lauter Länder, mit denen wir also eng befreundet sind, teilweise deren Sicherheit teilweise unsere Staatsraison ist, also mit denen wir wirklich enge, wichtige Beziehungen haben, irgendwie so mit diesen Regeln es zu haben. Ja, ganz unterschiedliche Felder. Die Ukraine sprengt irgendeinen Russen mitten in Moskau einfach so in die Luft und brüstet sich nachher damit, was für tolle Geheimdienstoperationen sie können. Die Finnen sagen, sie wollen aus einem Vertrag wieder aussteigen, der das Verbot von Antipersonenminen vorsieht. Ja, das sind die Dinge, wo die Kinder dann immer mitspielen und dann praktisch ohne Hände und ohne Arme und Beine und so fotografiert werden. Und die Israelis besetzen einfach immer mehr Teile von Syrien und sagen, naja, wir machen es, weil wir es können und hey, auch so die internationalen Regeln, scheiß drauf. Und das sind alles unsere Verbündeten in dieser regelgebundenen Weltordnung, die wir gerade verteidigen. Ist das, habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Aber ist auch egal, weil
ja,
die Regeln...
Ja, deutschem Wasser. Nein, ich, also jetzt im Ernst. Sie haben ja einen Punkt, dass ich offenkundig auch auf der Seite der Guten, und jetzt sage ich mal ganz platt, die Finnen, die Israelis und die Ukrainer gehören auf unsere Seite und wir sind tatsächlich die Guten, sich nicht an jede Regel mehr gehalten wird. Und das führt, und das klingt jetzt philosophischer, als ich es meine, natürlich zu der Frage, was machen Sie in einer beinahe existenziellen oder einfach definitiv existenziellen Auseinandersetzung mit einem, der sich erkennbar an gar keine Regel hält. Das können wir ja auch festhalten. Die Hamas, die Hezbollah, Wladimir Putin halten sich an keinerlei Regeln.
Sie meinen das
Moment,
jetzt historisch?
Stopp. Nee, nur mal den Gedanken zu Ende zu führen. Also, die halten sich an keinerlei Regeln. Jetzt ist es ein Kampf, klingt ein bisschen aufgeblasen, aber meine ich so, auf Leben und Tod. Für die Ukraine, für die Israelis und potenziell vielleicht auch für die Finnen. Und nun müssen die sich entscheiden, spielen wir nach allen Regeln, auch wenn die uns in der Wahrnehmung der aktuellen Lage daran hindern, in diesem Kampf zu bestehen. Das ist, wenn man so will, das philosophische oder das moralische Dilemma.
Okay, Sie haben vollkommen recht. Ich verstehe ganz genau, was Sie meinen. Jeder, der Ihnen zuhört, versteht, was Sie meinen. Nur war das...
Das ist nicht immer so.
War das jemals in der menschlichen Geschichte anders? Ist das nicht genau das, was wir meinen, wenn wir sagen, wir stellen Regeln auf, die auch Konfliktverhalten zivilisieren, sozusagen, die zwischenstaatliches Verhalten irgendwie reglementieren, weil wir, wenn wir das nicht tun, eben in praktisch dieser der Mensch ist des Menschen Wolf-Situation bleiben und wer den größten Knüppel hat, der gewinnt. Immer war es so, dass einer einen Feind hat, von dem er gesagt hat, ich halte mich an alle Regeln, aber mein Feind tut es nicht. Und weil mein Feind sich nicht an die Regeln hält, halte ich mich auch nicht dran. Und dann kamen diese ganzen Institutionen und dieses ganze Bemühen sozusagen, einen zivilisatorischen Fortschritt zu machen. Und das räumen sie jetzt in einem Nebensatz einfach ab. Und
nee.
Das ist irre.
Das bin ja nicht ich, der es abräumt. Also wir hatten ein Comment, sogar einen Vertrag, dass man zum Beispiel keine Chemiewaffen einsetzt. Nach den schrecklichen Erlebnissen, Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg haben sich ganz viele, nahezu eigentlich alle Länder darauf verpflichtet, keine Chemiewaffen zu produzieren, aber mindestens keine einzusetzen. Was würde man also machen, wenn es stimmt, wie die Ukrainer sagen, dass Russland zum Beispiel an der Front Chemiewaffen eingesetzt hat? Ist dann die Ukraine noch daran gebunden, auch keine einzusetzen? Oder was macht das quasi mit diesem Regelwerk, wenn ein handelnder Akteur nicht nur sagt, ich unterschreibe das nicht und behalte es mir vor, eventuell Chemiewaffen einzusetzen, sondern ein handelnder Akteur sie nimmt und sie einsetzt? Also, ernst gemeinte Frage, und mir ist klar, dass das schwierig zu beantworten ist und ich tue mir selber schwer mit der Antwort, müssen sich dann auch die mit Chemiewaffen Angegriffenen an alle Regeln halten?
Sie meinen, wenn ihr Gegner sich wie ein Arsch benimmt, müssen Sie das auch tun. Sie meinen, wenn der Verbrecher ein Verbrechen begeht, müssen Sie auch ein Verbrechen begehen? Das ist doch Unsinn. Das ist doch Quatsch. Bleiben Sie doch bei diesen Minen in Finnland. Der Mann, der in Finnland diese Geschichte vorantreibt, ich habe da so ein Interview gelesen, sagt auf die Frage, na gut, Sie wissen doch, was das Problem mit diesen Antipersonenminen ist. Die bleiben da liegen, Jahre, Jahrzehnte lang. Dann kommt einer vorbei, hebt das Ding auf, zack, ist der Arm weg und so. Deshalb will man diese Dinger nicht haben, weil sie als kriegerisches Mittel sozusagen unter ein bestimmtes zivilisatorisches Niveau fallen. Ja, es gibt ja viele Waffen, für die das gilt. Irgendwie Atomwaffen sind die schlimmste. Das ist sozusagen im kleinen Teil. Da sagt er, ja, aber wir haben eine ganz strenge Kultur der Verwendung von Landminen und wir machen auch eine ganz, ganz genaue Kartografierung und so. Und wenn wir mit den Landminen operieren, dann ist es total okay. Wenn andere das machen, finden wir es auch scheiße, aber wir können das ruhig machen. Und das ist genau das Problem. Das heißt, man nimmt sozusagen Regeln für sich anders wahr als für andere, was am Schluss dazu führt, dass es eben gar keine Regeln mehr gibt. Und deshalb ist natürlich die Antwort klar. Wenn ihr Gegner Chemiewaffen benutzt, bedeutet das noch längst nicht, dass sie das selber dann auch machen können. Und wenn sie es machen, gibt es eben keine Regeln mehr.
Der Satz ist nicht ganz richtig oder nicht ganz perfekt formuliert. Wenn ihr Gegenüber Chemiewaffen benutzt, heißt das nicht, dass sie auch welche benutzen müssen. Wenn ihr Gegenüber Chemiewaffen benutzt und droht, ihr Land auszulöschen damit, dann, glaube ich, stellt sich die Frage, würde sich die Frage schon anders stellen. Und ich glaube nicht, dass der, der als Zweiter die Regeln bricht, dann ursächlich dafür ist, dass sie verschwinden würden am Ende, sondern der, der sie als Erster bricht.
Ja, aber das ist dieses Ding irgendwie.
Und, ja, nur um es nur mal gerade zurück, weil Sie gesagt haben, na, dann ist der, der als Zweiter die Regeln bricht, schuld daran, dass die Regeln verschwinden. Das ist jetzt echt falsch. Diese Schuld müssen Sie nicht auch noch aufbürden. Der, der reagieren muss, hat es schon schwer genug, ob er sich an die Regeln hält oder ob der Preis, den er dafür zahlen müsste, ihm vielleicht zu hoch erscheint.
Merken Sie nicht, dass das Problem ist, warum habe ich das ganze Thema jetzt sozusagen aufgebracht? Weil das sind ja auch sehr unterschiedliche Fälle. Ukraine, Finnland, Israel sind ja sehr unterschiedliche Situationen. Aber es vereint sie, dass alles diese sogenannten westlichen oder dem westlichen Block zuzuordnenden Länder anfangen oder fortsetzen, Regeln zu brechen, zu missachten, sich einfach nicht drum zu kümmern, die irgendwie mal eine Gültigkeit hatten oder von der wir immer gesagt haben, wir wollen diese Gültigkeit behalten. Und es ist deshalb so wichtig, Blume, es ist deshalb so wichtig, weil unsere gesamte Politik, unser Selbstverständnis, die Identität unserer Außenpolitik beruht darauf, dass wir immer sagen, wir unterscheiden uns von Ländern wie, weiß ich nicht, China oder so oder eben Russland, weil wir diese Regeln hochhalten. Die Wahrheit ist aber, offenbar erodiert das gerade. Und Israel ist halt ein gutes Beispiel. Die haben diese ganzen syrischen Militärsachen da einfach präventiv wegbombardiert. Da gibt es so einen UNO-Beauftragten, das ist offensichtlich ein Grieche nach seinem Namen zu urteilen, also kein Araber, der sowieso gegen Israel ist, der sagt irgendwie, es ist einfach ein Fall von Gesetzlosigkeit, wenn sie präventiv ohne irgendeinen Anlass das Militär eines anderen Landes wegbomben mit der Begründung, wir mögen das Land nicht, wir wissen nicht genau, was da passiert, deshalb bomben wir es jetzt einfach mal weg. Da sagt der Typ zu Recht, wissen Sie eigentlich, wie viele Länder es gibt, die auch finden, dass der Nachbar besser keine Waffen haben sollte? Wenn die alle anfangen, sich präventiv wegzubomben, wo landen wir denn dann? Das meint man doch mit Regeln. Naja, jetzt machen Sie ein komisches Gesicht und sagen, aber Israel ist Staatsräson.
Stopp, ich mache gar kein komisches Gesicht. Ich glaube, wir kommen nicht voran in der Debatte, wenn wir das versuchen, pauschal zu formulieren. Ich würde es im Einzelfall anschauen, also die drei Fälle, die Sie genannt haben. Die Bombe gegen den chemiewaffenführenden russischen General, würde ich sagen, ist Teil eines Krieges und Krieg ist immer doof und Mist und blutig, aber das ist in Ordnung, würde ich sagen. Was die Israelis machen, finde ich an der Grenze. Und ob es wirklich Landminen an der Grenze Finnland zu Russland braucht, präventiv, da habe ich meine großen Zweifel, das finde ich auch einen drüber. Aber in Summe, wenn wir es pauschalieren wollen, muss man natürlich zur Kenntnis nehmen, dass wir gerade Rückschritte erleben auf breiter Front in Richtung früherer Zeiten, die weniger kartografiert waren und weniger von Regeln eingehegt, beziehungsweise von dem Versuch, mit Regeln Konflikte und Arten Konflikte zu führen, eingehegt sind. Also wir entwickeln uns gerade zurück als Planet, keine Frage.
Blome, was für ein heiteres, positives Wort zum Abschluss dieses kleinen Podcasts und auch zum Abschluss dieses irgendwie ziemlich wirren und verwirrten Jahres. Ich fand aber, mir hat es Spaß gemacht hier mit Ihnen und ich hoffe, dass es unseren Zuhörern und Zuhörern auch Spaß gemacht hat. Und ich wünsche Ihnen, lieber Blome, frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr und dasselbe auch allen zu Hause. Wir hören uns wieder wann?
Da wir uns ja fortentwickeln und auch immer vorne sind, das heißt, wenn wir mal hinten sind, ist eben hinten vorne, treffen wir uns am 3. Januar. Logisch, ne?
Ja, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.